Die Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, in unserem deutschlandweiten Programm. Besonders möchte ich alle grüßen, die uns über DAB Plus hören. Jede Operation hat im wahrsten Sinne des Wortens, ist sie ein einschneidendes Ereignis. Besonders bei der Diagnose Krebs, wenn Tumore und Metastasen entfernt wurden und dabei Bauchorgane völlig oder teilweise entfernt werden mussten. Nun steht neben dem Genesungsprozess die Frage im Raum, ob dem Krebs Einhalt geboten werden konnte. Wie oder ob es weitergeht mit einer Chemo- oder Strahlentherapie. Und die Frage der Ernährung und ausreichender Energieversorgung steht im Raum. Mein heutiger Gast sagt, gerade wenn die Patienten wieder nach Hause kommen und eigentlich alles soweit überstanden haben, steht vor allem die Frage im Raum, was darf und soll ich jetzt eigentlich essen? Wir möchten Ihnen in der nächsten Stunde Hilfestellungen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie sich trotz schwieriger Ernährungsbedingungen nach einer OP und während einer Chemotherapie gesund und schmackhaft ernähren können und dadurch auch an Lebensqualität gewinnen, liebe Zuhörer. Wir sprechen gleich zuerst über die Rolle des Magens, der Bauchspeicheldrüse und des Dünndarms, was zu beachten ist, wenn deren Funktionen eingeschränkt sind oder ganz ausfällt. Und wie gesagt, Schwerpunkt wird heute in der Gesundheitssendung die Ernährung sein. Thema Ernährung nach Krebs-OP im Bauchraum. Was ist zu beachten? Unser Gast ist der Privatdozent Dr. Marc Magnoni. Er ist Oberarzt an der Chirurgischen Klinik und Polyklinik im Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Er und sein Team bieten Ernährungskurse an für Patienten mit Bauchraumoperationen und deren Angehörige. Unterstützt werden sie dabei durch die Stiftung Chirurgie und die Bayerische Krebsgesellschaft und durch einen sehr prominenten Spitzenkoch werden sie auch unterstützt, nämlich von Alfons Schubeck. Grüße Gott, Herr Dr. Martignoni.
Grüße Frau Böhler, grüße Gott zusammen.
Die Frage, die jetzt natürlich als erstes im Raum steht, Herr Dr. Martignoni, das ist, wieso beschäftigt sich ein Chirurg mit Ernährungsfragen? Sind dafür nicht die Ernährungsberater eher zuständig?
Die sind natürlich auch dafür zuständig, aber als Chirurg und haben wir gelernt, dass die Patienten sich eben nicht nach 14 Tagen wieder erholen und alles in Ordnung ist, sondern wenn man die Patienten sich genau anschaut und auch nachverfolgt, merken wir immer wieder, dass Patienten auch nach einem halben Jahr oder länger große Probleme haben mit ihrer Ernährung und mit ihrem Gewicht und auch weiterhin Gewicht verlieren. Wenn man sich Studien anschaut, die auch wir unternommen haben, so ist es nach einer großen Bauchoperation, zum Beispiel der Whipple'schen Operation, wo Teile vom Magen und von der Bauchspeicheldrüse und vom Dünndarm entfernt werden, so dass die Patienten bis zu 12 Monate nach der Operation an Gewicht verlieren. Und wenn die Patienten dann zur Nachsorge kommen, sagen viele, also Herr Doktor, das ist Operation, alles prima gelaufen, super, aber ich habe echt lange gebraucht, bis ich jetzt wieder vernünftig essen kann und es war wirklich schwer und ich habe eigentlich nicht so genau gewusst, wie ich mich da verhalten soll. Und aus diesem Grund, weil man sich ja auch nicht nur bei der Operation um die Patienten kümmern muss, haben wir uns eigentlich entschlossen, das Thema Ernährung aufzugreifen, zusammen mit den Ernährungsexperten und auch zusammen mit den Diätassistentinnen, die uns da große Hilfe leisten und da dann letztendlich ein Konzept entwickelt, um diese Patienten auch gut weiterhin zu behandeln, damit sie am Schluss wirklich wieder gut dastehen.
Jetzt habe ich schon Alfons Schubeck kurz erwähnt. Welche Rolle spielt er denn dabei?
Alfons Schubeck hilft uns sehr viel und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Wir machen den Ernährungskurs mit ihm zusammen. Es sind im Prinzip 3 Experten, die das Ganze machen. Ich als Chirurg stehe da, um den Patienten zu erklären, was ist eigentlich passiert, welche Umformungen hat es während der Operation gegeben, welche anatomischen Veränderungen hat es gegeben. Dann haben wir noch den Herrn Privatdozenten Adolf von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, der am Universitätsklinikum Tübingen arbeitet. Er ist dafür zuständig, uns eigentlich und den vor allem den Patienten zu erklären, was hat das dann für Umstellungen, was hat das für Konsequenzen für den Patienten. Und letztendlich ist Herr Schubeck natürlich die geeignetste Person, die man sich vorstellen kann, um auch zu sagen, welche praktischen Umsetzungen und welche praktischen Konsequenzen kann ich denn letztendlich dann machen, um ein gutes und vernünftiges Essen für die Patienten zu kochen.
Und man mag es gar nicht meinen, sein umfangreiches Wissen auch über Nährstoffgehalt und wie sich auch Lebensmittel verhalten bei den Kochkursen, das ist schon bemerkenswert. Stehen denn dann schon im Krankenhaus unmittelbar nach der OP Ernährungsfragen im Raum?
Ja, im Krankenhaus fängt es natürlich damit an. Direkt nach der Operation ist natürlich immer die Frage, wann darf ich wieder was trinken, wann darf ich wieder was essen, wann kommt denn eigentlich mein Stuhlgang wieder, wann hat sich das Ganze normalisiert. Und man muss ganz klar sagen, nach einer großen Bauchoperation ist die Reaktion des Körpers, vor allem der Magen-Darm-Motilität und der Peristaltik und wann es wieder vernünftig und normal funktioniert, wirklich stark gestört, und es braucht einige Tage, bis der Patient sich wieder erholt. Da sind natürlich wir als Chirurgen gefragt, die dann direkt postoperativ da auch regulierend eingreifen können und wie das auch müssen, um den Patienten wieder in ein normales Fahrwasser zu bringen. Trotzdem sind natürlich die langfristigen Umstellungen noch nicht geklärt. Also das heißt, es fängt tatsächlich relativ essentiell direkt nach der Operation an mit einer akuten Phase. Dann erholt sich natürlich der Patient ein bisschen, wird entlassen und geht vielleicht in Reha. Und dann kommt natürlich diese langfristige Frage, was darf ich jetzt überhaupt noch essen? Ist irgendwas verboten und so weiter und so fort? Und da wird der Patient häufig alleine gelassen. Das wollen wir verhindern.
Und damit wir verstehen, was überhaupt passiert bei einer OP im Bauchraum, Sie haben von Umformungen gesprochen. Als Laie würde man sagen, vielleicht es wurden Organe teilweise entfernt oder ganz entfernt. Vielleicht erstmal so die Frage, welche Aufgaben hat denn überhaupt der Magen-Darm-Trakt? Was ist zum Beispiel die Rolle des Magens, dann der Bauchspeicheldrüse und dann des Dünndarms? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Vielleicht erstmal der Magen, wo die Nahrung ja als erstes aus der Speiseröhre hinein passiert.
Viele denken ja, der Magen ist für die Verdauung zuständig. Das ist so nicht ganz richtig. Er bereitet zwar die Verdauung vor, die Resorption der Nährstoffe erfolgt aber im Dünndarm. Der Magen ist hauptsächlich einmal dafür da, als Reservoirorgan zu dienen. Das heißt, ich kann relativ viel essen, der Magen nimmt es dann auf, zerkleinert es, macht es klein mit, auch mit der Säure. Aus dem Magen gehen die Nährstoffe eigentlich nur dann raus, wenn sie kleiner als ein Millimeter sind. Das heißt, die Oberfläche dieser Nährstoffe ist dann so groß, dass im Dünndarm die Resorption stattfinden kann. Jetzt, wenn bei Patienten mit Magentumoren, Magengeschwüren oder auch Magenoperationen bei gutartigen Erkrankungen, diese den Magen verlieren, ist es natürlich so, dass zum einen die Patienten gar kein Reservoirorgan mehr haben. Das heißt, unser normales Essen, wie es in unserer heutigen sehr schnelllebigen und sehr hastigen Zeit ist, dass wir in der Früh vielleicht was essen, mittags gar nicht so richtig dazukommen und am Abend reinhauen wie die Irren, weil wir da ein bisschen Zeit zum Essen finden, ist es natürlich so, dass das ein Magenoperierter gar nicht mehr kann. Der hat nämlich kein Reservoir. Er kann es gar nicht füllen, den Magen. Er ist relativ schnell satt, schon nach 2 Bissen. Das heißt, er muss tatsächlich sehr, sehr häufig essen, um überhaupt die Nährstoffe und die Nahrung und die Energie, die er braucht, zu sich nehmen zu können. Des Weiteren ist es so, dass am Magen auch ein Nerv, der sogenannte Nervus vagus, läuft. Und dieser Nerv ist für das Hungergefühl zuständig. Bei der Operation, wenn man am Magen operiert, muss man zwangsläufig diesen Nerv durchtrennen. Das heißt, das Hungergefühl dieser Patienten ist oft sehr, sehr reduziert. Und oft wird es dem Patienten gar nicht gesagt, dass sie gar keinen richtigen Hunger mehr spüren können. Sie müssen also nach der Eieruhr essen und müssen sich auch wirklich sagen, ich muss alle 2 Stunden kleine Portionen essen. Und allein wenn ich das weiß, hilft es schon den magenoperierten Patienten sehr viel weiter.
Das war jetzt die Rolle des Magens. Der Magen, der die Flüssigkeit sozusagen zerkleinert, kleiner als ein Millimeter, und dann sozusagen vorbereitet für den Dünndarm, oder?
Genau.
Und was geschieht dann im Dünndarm?
Es ist so, dass vom Magen der Speisebrei dann zerkleinert in den 12-Finger-Darm, das ist der Beginn des Dünndarms, fließt. Und hier passiert letztendlich, wie bei vielen anderen Produktionsprozessen, die Zumengung von Enzymen. Diese Enzyme kommen aus der Bauchspeicheldrüse und die können eben Fett oder Kohlenhydrate zersetzen und eben so dann auch die Nährstoffe, die in der Nahrung sind, das sind ja hauptsächlich drei, das ist Fett, Protein und Kohlenhydrate, diese Nährstoffe können dann zersetzt werden und dann über die lange Passage des Dünndarms in verschiedenen Etagen über die Dünndarmwand ins Blut resorbiert werden. Das heißt, der Dünndarm ist tatsächlich dafür da, zuständig, die ganzen Nährstoffe, die sich in der Nahrung befinden, erstmal in ihre molekularen Bestandteile zu zerlegen und dann, wenn sie klein genug sind, über die Darmwand zu transportieren ins Blut und dann kommen sie dahin, wo wir sie brauchen, nämlich bei unseren Organen.
Und auch die Resorption von Vitaminen, besonders Vitamin B12, glaube ich, ne?
Das ist zum Beispiel eine Besonderheit. Es gibt einen bestimmten Faktor, der aus dem Magen abgegeben wird. Dieses Vitamin B12 kann zwar nur im Dünndarm resorbiert werden, im oberen Teil des Dünndarms. Man braucht aber diesen Faktor, diesen Intrinsic-Faktor dazu, der vom Magen sezerniert wird. Und das ist wieder eine Besonderheit. Wenn ich am Magen operiert bin, dann hat man schon sehr früh rausgefunden, das ist jetzt nichts, was wir neu wissen, sondern das hat man, weiß man schon sehr lange, dass eben dieses Vitamin gegeben werden muss, weil Patienten ohne Magen kein Vitamin B12 mehr resorbieren können.
Eine der wichtigsten Aufgaben, gerade bei der Verdauung, hat die Bauchspeicheldrüse und auch Bauchspeicheldrüsenerkrankungen oder auch der Bauchspeicheldrüsenkrebs macht vielen Menschen sehr Angst. Was ist die Rolle der Bauchspeicheldrüse?
Die Rolle der Bauchspeicheldrüse teilt sich auf in zwei verschiedenen Rollen. Das ist einmal eine hormonartige Funktion, wo Stoffe direkt ins Blut abgegeben werden. Diese zwei Stoffe heißen Insulin und Glucagon und regeln letztendlich den Blutzuckerspiegel. Insulin ist dafür da, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Glucagon ist dazu da, dass der Blutzuckerspiegel etwas wieder angehoben werden kann. Und hierbei ist es dann eben notwendig, dass die Bauchspeicheldrüse gut funktioniert und diese Stoffe ins Blut abgibt, also eine hormonartige Wirkung hat. Die zwei anderen Stoffe, die von der Bauchspeicheldrüse mit dem Pankreassaft direkt in den Darm abgegeben werden, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, diese werden dem Speisebrei direkt nach der Passage aus dem Magen zugegeben, heißen Amylase und Lipase. Das sind Enzyme, die Fett oder Kohlenhydrate zersetzen können in ihre Kleinstbestandteile, damit dann die Resorption über den Dünndarm erfolgen kann. Es gibt natürlich viele Tumoren der Bauchspeicheldrüse, die, wenn sie bösartig sind, eine nicht so gute Prognose haben. Wir operieren sehr viele Patienten damit und können aber auch sagen, wenn der Tumor früh erkannt wird, können wir durch eine Operation dem Patienten sehr gut mit am besten helfen.
Kann denn ein Patient oder kann ich als Mensch leben, zum Beispiel ohne Magen, ohne Dünndarm oder ohne Bauchspeicheldrüse?
Ja. Eindeutiges Ja. Mhm. Das klingt zwar am Anfang schrecklich, ich habe den Magen verloren oder ich habe die Bauchspeicheldrüse verloren. Es gibt mittlerweile Medikamente, die die Funktion der Bauchspeicheldrüse ersetzen. Die sind sehr, sehr wichtig. Um eben die Amylase und die Lipase zu ersetzen, kann man das als Tabletten oder als Granulat geben. Und so ist es dann eben auch möglich, ohne Bauchspeicheldrüse zu leben, auch kann man die hormonelle Funktion durch Spritzen von Insulin, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, ersetzen, sodass es tatsächlich möglich ist, ohne Bauchspeicheldrüse zu leben. Aber es ist natürlich immer so, dass ganz so, wie der liebe Gott es gemacht hat, wir es nicht hinkriegen. Aber die Lebensqualität der Patienten ist durchaus gut. Da gibt es auch sehr gute Studien drüber, die zeigen, dass die Patienten nicht nur leiden, sondern eigentlich auch eine gute Lebensqualität haben.
Was sind denn so Beschwerden, mit denen Patienten zu kämpfen haben, gerade wenn die Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, entnommen werden musste, wenn er fehlt?
Bei diesen Patienten ist es natürlich so, dass ihnen oft gesagt wird, sie dürfen das nicht essen und jenes nicht essen und hier müssen sie aufpassen. Und es gibt ellenlange Ratgeber, wo man eigentlich sagt, da müssen sie vorsichtig sein und so weiter und so fort. Das ist natürlich keine Beschwerde in dem Sinn, aber das ist natürlich was die Lebensqualität dieser Patienten deutlich einschränken kann, wenn ich zum Beispiel gerade das nicht essen darf, was ich gern möchte. Deswegen sagen wir auch den Patienten, sie dürfen primär alles essen. Es ist sehr, sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich, wie die Patienten auf eine Operation reagieren. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine Bauchoperation, die ein Lebensmittel giftig macht. Und es ist ganz, ganz wichtig auch zu erkennen, dass die Patienten wirklich wissen, sie müssen das individuell ausprobieren und individuell erfahren.
Und diese Individualität, die wird sicherlich nachher spürbar, wenn dann auch die Hörer anrufen können und Fragen stellen können. Heute hier in der Gesundheitssendung, liebe Zuhörer, ist unsere Thema die Ernährung. Ernährung nach einer Krebsoperation im Bauchraum. Wir fragen nach bei Dr. Martin Joni. Er ist Chirurg, er ist Oberarzt in der chirurgischen Klinik rechts der Isar hier bei uns in München, heute unser Gast. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was geschieht, wenn die Bauchspeicheldrüse fehlt. Viele Menschen klagen ja dann schon auch so über Blähungen. Wie kommt das?
Die Blähungen und vor allem auch die Durchfälle kommen bei einer Bauchspeicheldrüsenoperation vor allem dadurch zustande, dass eben die Stoffe, die für die Verdauung des Speisebreis zuständig sind, zu wenig oder gar nicht produziert werden. Und viele Kollegen geben immer noch zu wenig dieser Enzyme. Und es muss klar sein, dass wenn die Enzyme zu wenig gegeben werden, dass natürlich das Fett oder auch die anderen Inhaltsstoffe der Nahrung relativ unverdaut nach unten durchgehen. Und es kommt dann eben zu Fettstühlen, die sehr übelriechend sind, auch stinkend sind. Und dadurch, dass die Bakterien im Darm das verdauen, kommt es dann auch, weil mehr Nahrung ja anfällt, vermehrt zu Blähungen. Das heißt, die könnte man unter Umständen vermeiden, indem man die Enzyme auch höher dosiert.
Und dann kommt es auch, das ist eher, glaube ich, eine Langzeitwirkung, kommt es zu einem Mangel der fettlöslichen Vitamine. Das sind Vitamin A, D, E und K.
Ja, denken Sie an Edeka, da haben Sie alle drin.
Das stimmt.
So merke ich mir das auch, weil sonst geht's nicht besser. Aber diese fettlöslichen Vitamine und auch andere Vitamine muss man tatsächlich kontrollieren. Sollte man auch bei den Patienten kontrollieren. Ich rate zu einem halb- bis jährlichen Abstand, je nachdem, wie groß bei der ersten Diagnose der Mangel an Vitaminen sein kann. Er muss nicht sein, wenn ich natürlich die Enzyme gut dosiere und da auch richtig dosiere. Und ein Anhalt für die Patienten selber kann durchaus sein, dass wenn sie einen normalen Stuhlgang haben, der nicht übelriechend ist, wo nicht wie auf einer Bouillon dann die Fettaugen draufschwimmen, dann ist der Stuhlgang schon mal so, oder dann ist das Enzym schon mal so dosiert, dass die Fette verdaut werden. Und zu einer fetten Nahrung muss ich natürlich mehr Enzyme nehmen als zu einem Salat, wo ich halt überhaupt wenig Fette habe. Und dann werden die Enzyme auch gut resorbiert und damit habe ich natürlich auch wieder eine Möglichkeit, mich normal zu ernähren.
Wird dann eigentlich jeder oder Angehörige von Patienten nach einer Bauchraum-OP, werden sie dann alle auch Ernährungsspezialisten, oder? Weil da setzt man sich ja im normalen Leben eigentlich nicht so mit auseinander. Man weiß zwar, ach, ich muss immer viel Obst und Gemüse essen und möglichst die Vitamine nicht kaputt kochen im Kochtopf, aber dann ist es, und womöglich nicht so viel Fett essen, aber dann ist es auch schon gut, was man oft so weiß.
Sie haben völlig recht. Die Ernährung ist heutzutage ein sehr zurückgesetztes Thema. Wenn ich gesund bin, interessiert es mich überhaupt nicht. Ich gehe vielleicht fein und schön essen, aber ansonsten, ich zitiere da einen bekannten Koch, ist das Öl fürs Auto deutlich wichtiger als das eigene Öl. Wenn das dann mal 30 Euro kostet als Salatöl, würde man das nicht kaufen. Mhm. Das ist aber tatsächlich so, dass man, wenn man krank ist, das völlig umschwenkt und plötzlich die Ernährung ein sehr zentrales Thema einnimmt, weil das ja bei Gesunden so normal ist. Das läuft nebenher, ich kaufe ein bisschen was ein und fertig. Bei Patienten, die operiert worden sind, die müssen sich sehr damit beschäftigen und es wird ein zentrales Thema, weil das auch wieder was ist, was mich an meinen normalen Zustand vorerinnert. Wenn ich normal essen kann, bin ich auch wieder gesund. Und deswegen nimmt es so ein zentrales Thema ein, vor allem, weil die Patienten am Anfang eben nicht gut informiert werden, was sie danach essen können, wie sie essen sollen und was für Probleme auftauchen.
Mhm. Kann man so die Frage stellen, Herr Dr. Martignoni, ist denn dann jeder Patient, dessen Bauchspeicheldrüse entfernt wurde oder deren Funktion stark eingeschränkt ist durch eine teilweise Resektion, dass er dann Diabetiker ist und insulinpflichtig?
Wenn die Bauchspeicheldrüse komplett entfernt worden ist, ist er insulinpflichtig und Diabetiker? Ja, das ist so. Bei Patienten, wo die Bauchspeicheldrüse teilweise entfernt wurde, muss es nicht unbedingt so sein. Wir wissen, dass die Zellen, die Insulin und Glucagon produzieren, eher etwas vermehrt im Schwanzbereich des Pankreas auftauchen.
Die ist ziemlich groß, die Bauchspeicheldrüse. Das denkt man immer gar nicht. Man denkt immer, das Größte, was man im Bauch hat, ist der Magen und vielleicht der Darm, aber das stimmt ja so gar nicht.
So im Prinzip ist die Bauchspeicheldrüse, liegt ja direkt hinter dem Magen. Sie ist ein größeres Organ, das eigentlich gar nicht so im Fokus steht, aber doch zentrale Aufgaben hat und deswegen sitzt sie auch zentral. Sie sitzt direkt über der Hauptschlagader, über der Hauptvene, liegt sehr nah bei der Leber, liegt nah beim Magen und ist deswegen auch sehr schwierig zu operieren und sollte eben nur von Spezialisten operiert werden. Aber es ist so, dass die Bauchspeicheldrüse eben auch verschiedene Anteile hat. Sie hat ein Uncinatus, ein Prozessus Uncinatus nennt sie, dann kommt der Kopf, dann kommt der Corpus und dann kommt der Pankreas oder Bauchspeicheldrüsenschwanz. Der ist also auch anatomisch eingeteilt. Und um auf Ihre vorige Frage zurückzukommen, wenn wir zum Beispiel den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernen, dann muss es nicht unbedingt sein, dass die Patienten einen Diabetes entwickeln und insulinabhängig werden, aber man muss es deutlich kontrollieren, weil eben auch in einem gewissen Prozentsatz, es kann mehr als 20% auch sein, diese Patienten dann am Schluss einen Diabetes entwickeln. Und wir müssen deswegen sehr gut auch das kontrollieren, ob eben die Insulinproduktion in der Restbauchspeicheldrüse noch funktioniert.
Was ist denn nun nach einem großen Eingriff, der überstanden wurde, nach der anschließenden Reha, die auch erfolgreich und gut abgeschlossen ist, nun zu beachten, wenn man nach Hause kommt und vielleicht denkt, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich essen darf, weil vielleicht doch kleinere oder auch größere Beschwerden noch da sind? Also was dürfen relativ frisch operierte Patienten nun essen, Herr Dr. Martignoni?
Nach der Phase im Krankenhaus und nach der Phase der Reha sind die Patienten meistens schon relativ gut wiederhergestellt. Das heißt, es fängt so ein bisschen die körperliche Erholung an. Und dann gibt es viele Ratgeber, die den Patienten sagen, lassen Sie Zwiebeln weg, das darf nicht und es darf nur das Brot gegessen werden und es muss alles nur links drehen sein statt rechts drehend und bitte vom dem auch nicht zu viel essen, weil das könnte Ihnen auch noch schaden und am Schluss werden seitenweise Bücher gefüllt über die Sachen, die nicht gegessen werden dürfen. Und im Prinzip ist es so, dass die Patienten eigentlich alles essen dürfen. Es ist ja nichts giftig geworden für die Patienten, sodass wir tatsächlich sagen, sie dürfen alles essen, sie müssen es selber ausprobieren und wenn sie dann selber merken, das kann ich essen, das kann ich nicht essen, lässt man natürlich automatisch die Dinge weg, die sie nicht essen dürfen.
Angehörige möchten gerne mithelfen, dass trotzdem der Patient ausreichend mit Energie versorgt ist. Was verstehen Sie darunter, dass diese Energieversorgung gerade bei frisch operierten Patienten so wichtig ist und was geschieht im Körper, dass diese Patienten, obwohl sie viel essen, trotzdem oftmals nicht wieder zunehmen, gar vielleicht sogar abnehmen?
Es ist einerseits direkt nach der Operation natürlich der Körper umgestellt auf einen Metabolismus, der sich Katabol nennt, das heißt, es wird alles Mögliche abgebaut, um die Reparaturvorgänge im Körper zu machen.
Metabolismus, Stoffwechsel?
Ja, der Stoffwechsel heißt, wie werden bestimmte Nährstoffe verarbeitet? Wird Muskel aufgebaut? Das würde dann ein anaboler Stoffwechsel sein oder wird zum Beispiel Muskel abgebaut und diese Eiweißstoffe, die Proteine für andere Botenstoffe verwendet, um einfach die Reparaturvorgänge im Körper zu beschleunigen. Das ist ein sehr häufiger Fall nach der Operation, muss sehr viel im Bauchraum repariert werden und auch wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Da fällt der Körper dann in einen Abbauprozess und holt sich diese wichtigen Bausteine woanders, zum Beispiel vom Muskel, um eben dann im Bauchraum die Reparaturvorgänge möglichst schnell hinzubekommen. Es ist aber auch so, dass viele Patienten nach der Operation, wie zum Beispiel bei einer Magenoperation, aber auch bei einer Bauchspeicheldrüsenoperation, eigentlich das Hungergefühl verlieren. Das kann zum Beispiel auch durch eine anschließende Chemotherapie bei einer bösartigen Erkrankung passieren, sodass die Patienten gar nichts merken, dass sie nichts essen und dann natürlich viel zu wenig Energie aufnehmen. Und wenn wir jetzt mal so einen magenoperierten Patienten zum Beispiel nehmen, ist es tatsächlich so, der kann ja dann nicht an einem Tag ganz wenig essen und am nächsten Tag unglaublich viel. Wir haben gelernt, dass die Reservoirfunktion nicht da ist. Der braucht mehr als eine Woche, wenn er einen Tag vergessen hat zu essen, um diese Energie auch wieder mitzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, eine regelmäßige, wirklich energiereiche Nahrung zu sich zu nehmen, um tatsächlich den körperlichen Bedarf, den der Körper hat, auch eine längere Zeit nach der Operation wieder wettzumachen. Und um zum Beispiel auch eine Chemotherapie gut zu überstehen.
Jetzt helfen Sie mir. Hoch an Energie heißt viele Kalorien. Viele Kalorien erreiche ich, indem ich auch viele Fette zu mir nehme. In meiner Fantasie ist es jetzt so, wenn ich eine gestörte Funktion habe des Magen-Darm-Trakts, dass dann auch die Fettverdauung stark gestört ist und mir jedes Gramm Fett eher Bauchschmerzen und Magenkrämpfe macht. Wie ist das?
Das hängt auch davon ab, wie viel ich natürlich zu mir nehme. Und Sie haben recht, Fett ist ein sehr hoher Energieträger. Das heißt, die Energiedichte von Fett ist hoch. Das Energiedichte kann man am besten beschreiben, viel Energie pro Gramm. Eine hohe Energiedichte haben zum Beispiel Fette oder auch andere Stoffe, wie zum Beispiel stark zuckerhaltige Schokolade, weil nämlich pro Gramm sehr viel Energie drin steckt. Beim Salat steckt sehr wenig Energie drin, die haben eine niedrigere Energiedichte. Man muss mehr essen, um dieselbe Energie aufzunehmen, wie wenn ich es bei einer Tafel Schokolade habe. Und bei Patienten, die tatsächlich wirklich Probleme mit dem Essen haben, ist es am Anfang sinnvoller, vielleicht sehr kleine Portionen zu sich zu nehmen, aber diese dann mit einer hohen Energiedichte. Das heißt, ich kann durchaus auch mal mit Fett Gas geben, ich kann mal ein dickes Butterbrot essen, was mir durchaus hilft, Energie aufzunehmen, die ich dann ja auch brauche, aber eben in einer kleineren Menge. Und dadurch, dass ich kleinere Mengen esse, kann es durchaus helfen, dass man hier stärker letztendlich mitgeben kann und da auch einfach in einer kleineren Menge viel mehr Energie hat.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir unterhalten uns über die Ernährung nach einer Bauchoperation. Mein heutiger Gast sagt, im Prinzip kann alles gegessen werden. Es muss darauf geachtet werden, was verträglich ist. Wichtig, dass ein hoher Energiebedarf, der da ist, dass der gedeckt wird, dass oftmals kleine Portionen an Nahrung eingenommen werden müssen und dass bedacht wird, dass bestimmte Stoffe dem Körper zugeführt werden müssen, Spurenelemente, Enzyme oder auch Hormone, wie allen bekannt das Insulin oder das Glucagon, wenn die Bauchspeicheldrüse die Funktion stark eingeschränkt ist. Wir haben Sie, liebe Zuhörer, eingeladen anzurufen, Fragen zu stellen an unseren Fachmann, den Chirurgen und Oberarzt der Chirurgischen Klinik und Poliklinik hier in München, Dr. Marc Martignoni. Er ist unser Gast. Und die erste Hörerin möchte ich begrüßen aus der Nähe von Freising hier bei München, die Frau Leal. Grüß Sie Gott, Frau Leal.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Ich war jetzt im Krankenhaus wegen Dickdarmentzündung. Das war sehr schmerzhaft. Und jetzt möchte ich gerne fragen, was ich dagegen tun kann. Sie sagen, ich habe schon zweimal gehabt. Und wenn ich nochmal geritten habe, muss ich operiert werden. Dann muss ein Stück von dem Darm rausgenommen werden. Und ich hätte hier die Frage, was ich dagegen tun kann, dass ich nicht unter das Messer muss.
Dankeschön für die Frage, Frau Leal.
Frau Leil, das ist völlig richtig. Eine Dickdarmentzündung, die sehr häufig wiederkommt, ist ein Grund, diesen Teil des Dickdarmes zu entfernen. Wir wollen aber auch natürlich, dass sie am besten nicht operiert werden. Und es ist relativ schwierig zu sagen, sie tun oder sie essen jetzt das und dann kommt es nicht wieder. Was man aber wirklich machen kann, ist tatsächlich auf eine gute Peristaltik zu achten und tatsächlich darauf zu achten, dass man zum Beispiel ausreichend trinkt, dass der Stuhlgang nicht zu hart ist. Das kann man damit zum Beispiel regulieren, dass man eben wirklich ausreichend trinkt. Es müssen nicht unbedingt die 2 bis 3 Liter sein, die immer wieder angedacht sind. Am besten können Sie das kontrollieren, wenn Sie tatsächlich nach Ihrer Urinfarbe schauen. Ist der dunkel, trinken Sie zu wenig. Wenn er aber hell und ausreichend ist, dann trinken Sie eine ausreichende Menge. Und damit wird der Stuhl auch tatsächlich weicher. Man kann auch versuchen, Ballaststoffe zu essen und hier eben ausreichend auf eine ausgewogene Kost zu achten. Wenn Sie was zusätzlich tun wollen, wären zum Beispiel Flohsamen, um die Regulation der Peristaltik zu machen, auch eine Möglichkeit.
Dankeschön für die Beantwortung der Frage von der Frau Leal. Vielleicht noch, was bedeutet Peristaltik, wenn man da beim Magen-Darm-Trakt von spricht?
Die Peristaltik ist eine Bewegungswelle der Darmmuskulatur. Das heißt, letztendlich durch die Peristaltik wird der Speisebrei durch den Dünndarm und dann auch durch den Dickdarm transportiert. Das hängt auch von der Füllung ab, wie stark die Peristaltik ist. Ist der Darm mehr gefüllt, wird die Peristaltik etwas langsamer und es gibt auch eine Ruheperistaltik, auch wenn der Darm nicht gefüllt ist, um den Darm immer sauber zu halten.
Ja, danke schön für die Beantwortung der Frage von Frau Leal. Nun haben wir aus Bonn die Frau Kühlow am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. In meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, sind Leute, die Darmoperationen hatten, weil sie Darmkrebs hatten. Mhm. Worauf mussten Sie bei Essen achten?
Im Prinzip hängt es dann sehr davon ab, welcher Teil des Darmes entfernt worden ist. Ist es der Dünndarm oder der Dickdarm? Bei einer Darm-OP aufgrund einer bösartigen Erkrankung, also Krebs, ist es ja häufiger der Dickdarm. Hier ist es so, dass der Körper tatsächlich sehr gut kompensieren kann. Und viele Patienten, die nach einer Dickdarmoperation sich wieder tatsächlich erholen und auch ganz normal essen können, kann man tatsächlich raten, sie können das essen, was sie vorher auch gegessen haben, müssen vielleicht etwas darauf achten, dass die Peristaltik, also auch diese Darmmotilität, wieder in Ordnung kommt. Und es kann durchaus sein, dass die Darm- oder die Stuhlgangfrequenz etwas häufiger wird. Aber im Prinzip ist bei diesen Patienten kein besonderer Maßnahme zu treffen. Wenn der Darm zu stark weggenommen worden ist, das heißt, das Wasser ist zu sehr da und der Stuhl wird zu flüssig, muss man und kann man mit verschiedenen Medikamenten die Peristaltikwelle etwas bremsen, sodass der Stuhl wieder dicker wird. Aber das muss man tatsächlich im Individualfall entscheiden. Wenn die Patienten im Moment keine Probleme haben, dann würde ich sagen, sind sie auch wieder gesund oder auf dem Weg, gesund
zu
werden.
Und wenn man sie zum Essen einlädt oder ihnen was Leckeres mitbringen könnte, was ist gerade bei solch einem Patienten, was sind gute Geschenke auch aus Sicht des Arztes?
Gute Geschenke aus Sicht des Arztes ist natürlich, dass bei diesen Patienten sollte man vorher fragen, ob es was gibt, was sie seit der Operation nicht vertragen. Und wenn das neu aufgetreten ist, dann muss man sie tatsächlich individuell fragen, kann man dir das oder sowas mitbringen? Wenn wir jetzt beim Öl waren, ist es sicherlich so, dass man tatsächlich auch mal ein hochwertiges, gutes Öl schenken kann, das man dann natürlich nicht gläserweise trinkt, sondern einfach in einer kleinen Portion gibt.
Dass man wiederum vielleicht im Reformhaus erwirbt oder im
Kann man, je nachdem wo. Es ist ja nicht so, dass nur Bio gute Lebensmittel sind. Ich tendiere eher dazu, auch auf die regionale Küche und regionalen Lebensmittel zu achten. Und hier findet man sicherlich gute Sachen.
Mhm. Frage soweit beantwortet?
Ja, danke.
Danke, Frau Kühlow. Wiederhören.
Wiederhören.
Besten Dank für Ihren Anruf. Nun gehen wir ins Saarland. Dort ist Frau, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig verstanden. Frau Höfer.
Höfler.
Höfler, doch, Frau Höfler.
Hallo, Frau Höfler. Frau Höfler.
Mein Mann, der wurde ungefähr vor einem Jahr ist ein Stück Darm, Dickdarm entfernt worden, Krebs. Und steht er vor der Frage, ob er Chemotherapie machen soll oder ob er irgendwie was anderes machen soll. Er hat Metastasen in der Leber. Er hat, macht nicht gerne die Chemotherapie. Was meinen Sie dazu?
Wenn er Lebermetastasen hat, dann heißt es, dass der Tumor oder auch die Zellen ja noch da sind. Die Metastasen sind nicht ganz oder konnten nicht ganz entfernt werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Höfler?
Ja, es wurde eine Metastase schon gleich bei der Operation entfernt. Aber es sind wieder neue Metastasen.
Sind da wieder welche aufgetreten? Ja. Dann würde ich als Chirurg sicherlich in Zusammenarbeit auch mit den Kollegen von der Onkologie, also die Kollegen, die die Chemotherapie geben, eher dazu raten, dass man eine Chemotherapie macht. Was Sie aber zusätzlich machen könnten und was ich als ganz, ganz wichtig empfinde, auch für eine etwaige oder mögliche OP, wenn man tatsächlich diese Lebermetastasen dann vielleicht ganz entfernen kann nach der Chemotherapie, raten Sie Ihrem Mann, dass er in Bewegung bleibt, dass er sich nicht nur die Ernährung ist wichtig, sondern es ist ja auch das Wichtige, wie fühle ich mich, meine körperliche Fitness. Und es ist mittlerweile tatsächlich so, dass körperliche Aktivität auch bei Patienten mit einer Krebserkrankung eine sehr positive Wirkung hat. Und ich empfehle immer, dass nicht nur die Ernährung, sondern auch die körperliche Aktivität extrem wichtig ist, nicht nur um eine OP zu überstehen oder auch die Chemotherapie besser zu überstehen, sondern eben um auch fit zu bleiben und auch am täglichen Leben weiter teilzunehmen. Und ich denke, wenn Ihr Mann das schafft, wird er auch eine gute Chance haben, dass wir ihm helfen können. Und sobald die Lebermetastasen tatsächlich operierbar sind, sollte man die auch operieren.
Er macht die ganze Zeit diese Misteltherapie. Das hat ihm irgendwie ganz gut geholfen.
Wunderbar. Wenn diese Misteltherapie und diese zusätzliche Therapie Ihrem Mann hilft, finde ich das sehr gut und das ist auch richtig. Ich kann Ihnen nur raten, aber aufgrund dessen nicht auf die Therapie, die Säulen der Krebstherapie sind, zu verzichten. Das ist die Operation, die Chemotherapie oder auch eine Bestrahlungstherapie. Das sind die Standardsäulen, da sind wir auch sehr gut weitergekommen.
Diese Bestrahlungstherapie, er hat sich für Cyberknife oder ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen
wird. Cyberknife. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Das muss man einfach interdisziplinär besprechen, was für Ihren Mann am besten wäre oder ist. Und in dieser interdisziplinären Entscheidung ist dann auch einfach sehr viel Know-how von uns Ärzten drin, eben nicht nur von einem, sondern man setzt sich zusammen und beschließt es dann gemeinsam. Und das sollte er sicherlich nicht aus dem Auge lassen, das ist sein Wichtiges. Aber solange eine Therapie einem nicht zusätzlich schadet, wie zum Beispiel eine Misteltherapie, kann man auch die dazu geben. Und ich denke, insofern ist es okay, aber bitte nicht aufgrund dessen vergessen, dass tatsächlich die Schulmedizin da deutliche Fortschritte gemacht hat und Ihrem Mann auch helfen kann.
Gut. Diese Cyberknife, wo wird denn die gemacht? Ich meine, er würde das am liebsten machen. Wird die in Heidelberg gemacht? Also hier im Saarland wird es noch nicht gemacht.
Also ich weiß, dass es wahrscheinlich in Heidelberg gemacht wird. Auch hier in München verwenden wir das Cyberknife. Es ist aber, um mich nochmal zu wiederholen, immer eine Entscheidung der verschiedenen Ärzte zusammen. Also Ihr Mann sollte sich bei einer Klinik vorstellen, die ein Tumorboard hat, wo eben Onkologen, Radio, also Bestrahlungstherapeuten, Chemotherapeuten und auch eben die Chirurgen miteinander zusammensitzen und für Ihren Mann versuchen, die beste Empfehlung abzugeben. Solange Sie sich immer auf einen verlassen, ist es unter Umständen gut, aber ich glaube, dass wir mittlerweile so weit sind, dass es auch an allen Universitätskliniken so ist, dass es Tumorboards gibt, wo man gemeinsam bespricht, was für den einzelnen individuellen Patienten tatsächlich die beste Lösung ist.
Dann wünschen wir Ihnen von Herzen alles, alles Gute, Gottes reichen Segen auch für Sie als Angehörige, als Frau, viel Kraft, Ihren Mann auch jetzt durch dieses schwere Krebsleiden hindurch zu begleiten. Gottes Segen für Sie, auf Wiederhören, Frau Höfler. Jetzt sind wir schon noch bei einer Frage angelangt, die viele Hörer beschäftigt. Herr Dr. Martignoni, was ist für mich die richtige Behandlung? Dann ist vielleicht die richtige Ernährung eher, sage ich mal, eine Peanuts-Frage, sondern es geht schon vorab, wird mein Mann, werde ich richtig behandelt? Und in der Tat ist es inzwischen so, dass sich Fachleute in Tumorboards schließen, sie sich zusammen. Erklären Sie uns das doch nur noch mal kurz, worauf wir dann einfach vielleicht auch vertrauen dürfen und wie wir die richtigen Fragen stellen, um uns sicherzugehen, dass eine Gruppe Fachleute auf mich als Patient geschaut haben.
Im Prinzip ist es so, dass diese Tumorboards, die gab es auch schon früher. Wir haben uns natürlich immer mit unseren Kollegen unterhalten und besprochen, wie man mit einzelnen Patienten umgeht. Es ist aber mittlerweile so, dass das auch institutionalisiert wurde. Das heißt, letztendlich haben wir zum Beispiel bei uns im Klinikum rechts der Isar jeden Morgen von 7:30 bis 8:30 oder eben auch dann länger oder kürzer, je nachdem wie viele Patienten ist, ein Gremium, das aus Chemotherapeuten, aus Bestrahlungstherapeuten, aus Chirurgen besteht, wo wir uns zusammensetzen und alle Aspekte eines Patienten besprechen, um dann letztendlich gemeinsam eine Entscheidung für diesen Patienten zu treffen. Und es ist natürlich sehr gut, dass man mal an einem Fleck, und es geht bei Chirurgen natürlich am besten in der Früh, alle hat, wo wir miteinander die Patienten besprechen und dann auch so institutionell jeden Patienten einzeln beraten können. Und meistens sind die Patienten nicht dabei. Wir schauen uns dann die Bilder an. Mhm. Wir schauen uns die Endoskopien, also das heißt die Darm- und Dickdarmspiegelungen an. Sind die Kollegen von der Pathologie natürlich dabei, die uns die mikroskopischen Schnitte des Tumors näher bringen und erzählen. Und aufgrund Basis dieser Befunde tun wir dann letztendlich entscheiden, was ist das Beste für den Patienten. Und das wird dann dem Patienten auch weitergegeben. Im Prinzip insofern, dass man den Patienten anruft, ihm einen Brief schreibt oder den Patienten sogar dann in eine unserer Sprechstunden wieder einbestellt.
Dankeschön soweit für die Beantwortung der Frage. Ein Organ, Herr Dr. Martignoni, was uns sehr unbekannt ist, das ist die Bauchspeicheldrüse, und es leiden auch viele Menschen ansonsten vielleicht unter Entzündungen oder Störungen der Bauchspeicheldrüse. Machen wir jetzt nochmal so eine Exkursion überhaupt zu Bauchspeicheldrüsenbeschwerden, vielleicht auch Entzündungen. Was ist da zu beachten?
Die Bauchspeicheldrüse liegt praktisch direkt hinter dem Magen und ist zwar ein unbekanntes Organ, hat aber sehr viele Funktionen. Zum einen regelt es mit der hormonellen Funktion den Blutzucker und zum anderen ermöglicht es mit der Funktion der Abgabe von Enzymen in den Darm die Verdauung des Speisebreis. Ohne Bauchspeicheldrüse würde keine Speise richtig verdaut werden. So dass tatsächlich bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse hier schwere Störungen auftreten können. Und die Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sind sehr unterschiedlich. Es kann zu einer akuten Entzündung führen, die in einem schlechten oder in einem schweren Verlauf, in einem hohen Prozentsatz auch heute noch tödlich ausgehen können. Es kann auch zu einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen, die sehr schmerzhaft ist, wo der Patient sehr starke Schmerzmittel braucht. Die kann entweder am häufigsten durch übermäßigen Alkoholgenuss oder eben auch durch Verlegung des Bauchspeicheldrüsenganges ausgelöst werden. Und dann gibt es eben auch noch die bösartigen Tumoren der Bauchspeicheldrüse, die leider sehr bösartig sind und wenn man sie nicht operieren kann, einen sehr schweren Verlauf nehmen.
Dankeschön. Jetzt darf ich und möchte ich eine nächste Hörerin begrüßen. Sie ruft uns aus dem Taunus an, aus Kelkheim. Frau Englisch, grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie.
Grüße, Frau Englisch.
Doktor, ich habe Ihre Sendung jetzt gerade gehört. Ich habe ein ziemlich schwerwiegendes Problem, und zwar, ich bin vor 3 Wochen, habe ich eine Brustamputation bekommen und 9 Lymphknoten wurden entfernt. Mhm. Das kann man ja behandeln mit Chemotherapie, aber ich habe seit sehr langer Zeit, ich weiß nicht genau, durch Bluttransfusion entweder 69 oder 75 den Virus Hepatitis C gefangen. Mhm. Und der Ruth, ich habe die Alpha-Interferon-Behandlung nie gemacht, weil ich einen schwerkranken Mann habe. Mhm. Und jetzt sagte mir der Chirurg, der den fortgelegt hat, wenn ich eine Chemo mache, dann würde der Virus aktiviert. aktiviert und ich kann lieber Zirrhose kriegen. Und jetzt gestern habe ich nochmal mit einer Ärztin gesprochen und die sagte, also bei Chemo kriegen Sie Krebs. Ich sage, den hatte ich ja gerade. Ich will die Behandlung machen, dass das stillgelegt wird oder sich nicht weiter ausbreitet. Ich bin ratlos, was ich jetzt machen soll.
Vielleicht, Herr Dr. Martignoni, erklären Sie nochmal auch unseren Hörern, was bei Frau Englisch im Körper sich gerade abspielt und wieso die Ärztin auch sagt, durch eine Chemotherapie wird vielleicht das Wachstum von Tumorzellen von einem Krebs angeregt.
Ja, Frau Englisch, das ist in der Tat eine schwierige Situation. Sie haben letztendlich einen Tumor der Brustdrüse und der ist auch gut entfernt worden. Da hätte ich zum einen die Frage, ist der Tumor komplett entfernt worden?
Ja, die ganze Brust ist ab. Das wollte ich. War auch 6 Zentimeter groß.
6 Zentimeter groß und in den Lymphknoten, die entfernt worden sind, gab es da Absiedlungen von Zellen vom Tumor?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob Zellen vom Tumor. Man hat mir nur gesagt, 9 waren befallen.
9 Lymphknoten waren befallen, das heißt, da waren schon Zellen von diesem Tumor drin.
Ach, das ist so, wusste ich nicht, ja.
Ja, ich nehme an, dass das so heißt, wenn Lymphknoten befallen sind, dann sind Zellen vom Tumor bereits in diesen Lymphknoten drin und es sind wahrscheinlich noch mehr Lymphknoten entfernt worden,
ja, 25.
Die dann nicht befallen waren. Also 9 von 25 waren sozusagen positiv mit Tumorzellen. Das heißt, dass der Tumor schon ein bisschen weiter, die Zellen von den Lymphknoten abgefangen wurden, aber der Tumor schon ein bisschen weiter gewachsen oder gegangen ist. Und sie hatten eben eine Entzündung der Leber, verursacht durch das Hepatitis C-Virus, das 1969 aufgetreten worden ist, durch eine Bluttransfusion. Damals hatte man noch nicht die Möglichkeit, auf dieses Virus zu prüfen. Und so ist es über diese Bluttransfusion wahrscheinlich übertragen worden. Das Virus hat natürlich eine ganz schlimme Eigenschaft. Wenn es aktiviert wird, kann es zur Zerstörung des Lebergewebes kommen und auch zu einem narbigen Umbau der Leber. Das nennt sich dann eine Leberzirrhose. Und in der Leberzirrhose kann sich auch ein Tumor entwickeln. Das ist relativ häufig, häufiger als im normalen Lebergewebe, sodass, wenn der Tumor sich tatsächlich wieder aktiviert, bei Ihnen ruht er ja im Moment, es zu einer Verschlimmerung der Erkrankung der Leberzirrhose kommen kann. Jetzt, da ist natürlich der Rat sehr, sehr schwierig. Durch eine Chemotherapie wird das Immunsystem des Körpers auch heruntergefahren und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen erneuten Schub dieser Hepatitis C, die nicht vollkommen ausgeheilt ist, bekommen können, natürlich gegeben. Man muss ein bisschen abwägen und das ist sehr schwierig. Ich kann das auch am Telefon ganz schwierig machen. Aber ich glaube, Sie sollten nochmal mit Ihrem behandelnden Gynäkologen auch sprechen, wie wichtig die Chemotherapie im Vergleich zur Erkrankung der Hepatitis C ist. Das heißt, derjenige, der Ihre Hepatitis behandelt, müsste sich zusammensetzen mit dem Kollegen von der Gynäkologie und tatsächlich besprechen, was im Moment wichtiger ist. Der Tumor ist ja operiert, vielleicht kann man auch zuwarten, insbesondere wenn die Hepatitis im Raum steht. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren und sagen, die Hepatitis ist so lang ruhig, vielleicht bleibt sie auch bei einer Chemotherapie ruhig. Das ist eine schwere Entscheidung, die ich persönlich auch am Telefon nicht treffen kann, würde aber empfehlen, dass sich vielleicht die zwei behandelnden Ärzte zusammensetzen und für Sie da auch eine Empfehlung abgeben, weil das selber können Sie das nicht entscheiden. Da muss Ihnen ein Arzt helfen.
Ja, das ist schwer.
Mein Rat wäre tatsächlich, nochmal mit den beiden behandelnden Ärzten zu sprechen, um da dann auch eine gute Lösung für Sie zu erreichen.
Frau Englisch, dann wünschen wir Ihnen auch von Herzen alles Gute. Ernährung nach Krebs-OP im Bauchraum, was ist zu beachten? Etwas, was wir Menschen, wozu wir neigen, Herr Dr. Martignoni, dass wir sagen, wenn ich mich jetzt vielleicht besonders gut und gesund ernähre, wenn ich vielleicht viel, vielleicht auch an Alternativen ausprobiere, Nahrungsergänzungsmittel zuführe, Spurenelemente, was auch immer, Wo liegen da die Chancen, wo aber auch die Grenzen? Vielleicht, dass wir da auf die Frage nochmal eingehen, weil jetzt hinter den Kulissen bin ich auch gefragt worden nach dem ein oder anderen Präparat aus dem Reformhaus. Viele haben gute Erfahrungen mit dem einen oder anderen gemacht. Aber wie sind grundsätzlich auch aus Ihrer schulmedizinischen Sicht Naturheilverfahren und Zusatzpräparate einzustufen?
Vor allem auf die Vitamine und auf die Botenstoffe oder Spurenelemente eingeht, ist es tatsächlich so, dass letztendlich wir in Europa keine Mangelernährung haben. Das heißt, auch die neueste nationale Verzehrstudie 2 zeigt eindeutig, dass wir mit der Nahrung genug Vitamine aufnehmen und wir keine zusätzlichen Vitamine brauchen als gesunde Menschen. Das ändert sich, wenn ich eine Bauchoperation habe oder wenn ich letztendlich Dickdarm operiert worden bin, dann muss das kontrolliert werden, aber dann muss das vom behandelnden Arzt kontrolliert werden und die Vitamine kontrolliert werden, der Vitaminstatus. Und er muss dann gezielt auch ersetzen. Als Gesunder ist es mittlerweile so, dass es natürlich eine große Masse ist an Zusatzstoffen. Es gibt unglaublich viele Publikationen, die sich auch zum Teil widersprechen. Die neueste Publikation zeigt wieder, dass für alte Menschen es vielleicht einen kleinen Vorteil geben könnte. Die anderen Studien, die davor kamen, zeigen, alles bringt überhaupt nichts. Und bei den wasserlöslichen Vitaminen ist es wahrscheinlich so, dass mittlerweile jede Kanalratte in München mehr Vitamin C hat, als es ihr notwendig ist. Wir bieseln die Stoffe einfach wieder raus, wenn wir sie nicht brauchen, nehmen aber nach der nationalen Verzehrstudie 2 wahrscheinlich mehr als 200% über den Tagesbedarf auf, weil wir eben noch diese Zusatzstoffe einnehmen und pillen. Ich persönlich würde davon abraten, wenn es notwendig ist, dann im speziellen Einzelfall eine gezielte Substitution. Ansonsten brauchen wir diese Vitamine und Spurenelemente nicht.
Was ist mit einer Angst vor vielleicht einer falschen Ernährung, Herr Dr. Martignoni? Und dadurch wird der Krebswachstum wieder angeregt und das Wachstum von Metastasen.
Da gibt es verschiedene Theorien, die zum Teil auf Tiermodellen beruhen, wo man sagt, Tumoren mögen ja sehr viel Kohlenhydrate, vor allem Glucose. Und wenn ich mich glucosearm, also ketogen ernähre, wäre das unter Umständen für den Tumor besser. Eine glucosearme bzw. glucose- oder kohlenhydratlose Ernährung ist sehr, sehr schwierig durchzuführen. Mag im Einzelfall auch von Erfolg gekrönt sein, ist aber was, wo noch im Experimentalstadium ist. Und wir müssen uns tatsächlich fragen, was ist denn dann am Schluss überhaupt gesunde Ernährung? Und wenn ich da eine Antwort geben darf, die vielleicht ein kleiner Nenner ist, ist gesunde Ernährung ist die ausgewogene Aufnahme von pflanzlichen und tierischen Bestandteilen, die, und jetzt passen Sie auf, schmecken, satt machen und das Gewicht im Normbereich halten. Und ich würde das Ganze noch mit einer Prise Bewegung würzen, unbedingt. Und mein Partner, der Herr Schubeck, würde sicherlich sagen, du musst das Ganze auch noch vernünftig zubereiten, weil wenn du alles verkochst, ist eh wurscht, was du isst.
Warum ist denn gerade noch Bewegung auch wichtig? Weil Bewegung baut doch eher Energie ab. Und gerade bei Krebspatienten geht es doch darum, dass sie viel Energie zunehmen und dann auch die Gewichtszunahme wieder in Kraft tritt.
Es ist so, dass mittlerweile die Studien deutlich zeigen, dass körperliche Aktivität nicht nur Kalorien verbraucht, sondern auch natürlich ein starker Reiz ist, Muskelmasse, also sozusagen gutes Gewicht, mit aufzubauen und unter Umständen auch an Gewicht wieder zuzunehmen. Durch eine körperliche Aktivität, also auch durch Training, kann ich natürlich meine Herz-Kreislauf- und meine Lungenfitness deutlich steigern, sodass ich auch eine Operation besser überstehen könnte. Und ein weiterer Anteil ist natürlich, dass bei einer Bewegung, wenn ich die kombiniere mit einer wirklich guten Ernährung, ich eine ideale Kombination habe, um mich tatsächlich fit zu halten für die Anforderungen, die ich zum Beispiel bei einer Chemotherapie oder beim Gesundwerden wieder brauche, sodass wir mittlerweile heute tatsächlich übergegangen sind, auch Patienten, die einen Tag zuvor operiert worden sind. Das heißt, am ersten postoperativen Tag schon aus dem Bett rausjagen und sagen, Liegen ist out, Bewegung ist in und die richtige Ernährung dazu. Und dann hat jeder Patient wirklich eine große Chance, auch wieder ins richtige Fahrwasser zu kommen und auf dem Weg zu sein, wieder gesund zu werden.
So, was ist denn unser Fazit heute aus der Sendung Ernährung nach Bauchraum, OP? Was ist zu beachten? Was darf nun der Patient essen bei der Ernährung? Und was ist bei der Tumornachsorge zu beachten, Herr Dr. Martignoni?
In ein paar Sätzen zusammengefasst, darf der Patient nach der Erholung von der OP primär alles essen. Nichts ist giftig geworden. Es steht die individuelle Verträglichkeit und der individuelle Geschmack im Vordergrund. Der Patient sollte sich ausgewogen ernähren und muss unter Umständen häufiger essen mit einer hohen Energiedichte der Nahrungsmittel, weil er nicht so viel aufnehmen kann. Und er sollte sich da zusätzlich auch bewegen. Und mein Ratschlag ist, man darf sicherlich alles ausprobieren, auch an alternativer Medizin. Aber die drei Säulen der Schulmedizin, die Operation, die Chemotherapie und die Bestrahlungstherapie sind ein sehr wichtiger Träger, der nicht außer Acht gelassen werden darf.
Ich bedanke mich, dass Sie heute unser Gast waren hier in der Gesundheitssendung Lebenshilfe bei Radio Horeb. Alles Gute für Sie, Herr Dr. Martignoni. Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wenn Sie die Sendung gerne zeitunabhängig noch einmal hören möchten, wie immer steht Ihnen unser Podcast-Angebot in der Rubrik Gesundheitssendung, finden Sie die heutige Sendung zur Verfügung www.horeb.org. Sie können sich auch eine CD mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Rufen Sie an, die Rufnummer 08323 96 75 120. Kontaktdaten zu unseren Referenten, wie immer auch im Internet, abfragbar oder beim Hörerservice 08323 96 75 110. Die Rufnummer vom Hörerservice finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt auf der letzten Seite. Das Programmfaltblatt wiederum finden Sie in vielen katholischen Kirchen. Dort ist es ausgelegt. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz guten, reich gesegneten Tag. Behüt Sie Gott bei allem, was jetzt vielleicht auch zu durchstehen ist. Gerade in Bezug auf eine Krebserkrankung wünsche ich Ihnen den Segen Gottes und seinen heiligen, kraftvollen Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.